die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Um die vergangene Geschichte der letzten Jahrhunderte und auch um die gegenwärtige Zeit zu verstehen, ist Gottes Wort der Schlüssel dazu. Ich meine dies in einer anderen Weise, als es mancher vielleicht auffasst. Also ich meine nicht, dass wenn man die Tageszeitung liest oder die Nachrichten sich ansieht, dass man daneben dann die Bibel legen könnte und sagen könnte, aha, das hat sich jetzt da erfüllt. Und den nächsten Tag später, aha, diese Meldung erfüllt wieder diese Stelle. So meine ich das nicht. Die Zeit, in der wir leben, ist eingekeilt zwischen zwei Ereignissen, die höchste Bedeutung haben. Das erste Ereignis, das ist der Tod und die Auferstehung von Jesus Christus. Dieses Ereignis steht am Anfang unserer Epoche. Am Ende dieser Zeit steht die Wiederkunft von Jesus. Die Zeit, die dazwischen liegt, das sind mittlerweile fast 2000 Jahre, ist nach dem Sprachgebrauch der Heiligen Schrift letzte Zeit oder Endzeit. Diese Endzeit ist gekennzeichnet davon, dass etwas schon ist, aber noch nicht in Vollendung. In dieser Zeit herrscht Jesus schon, aber Gut und Böse sind in der Welt noch beieinander und liegen im Krieg miteinander. Und für uns ergibt sich daraus die Schwierigkeit, es immer wieder neu zu verstehen, dass Christus dennoch über alles regiert, was hier geschieht. Die Tatsache, dass Gut und Böse in der Endzeit nebeneinander leben. Und häufig ist es auch so, dass, immer ist es so, dass Gut und Böse in uns selbst gar nicht zu trennen ist. Der Riss geht nicht nur durch Menschen, sondern durch uns selbst. Diese Tatsache, dass Gut und Böse nebeneinander existieren, ist Anlass für viele Anfechtungen und Klagen. Die Christen sind mittendrin im Getümmel dieser Welt. Und wenn man sich das vor Augen führt, ist die Offenbarung von Johannes ein Trostbuch für die Gemeinde. Die Gemeinde erfährt darin die Hintergründe, warum diese Zeit, in der sie lebt, so ist und warum solche Dinge passieren, die so schwer zu verstehen sind. Die Offenbarung ist ein Trostbuch, weil Christus sie darin versichert, dass sie durch das alles hindurch Schaden erleidet und dennoch unbeschadet hindurchkommt. Also sie erleidet äußerlich vielfach Schaden. Viele Christen sterben den Märtyrertod in dieser Zeit. Geistlich aber verheißt Christus ihr, dass sie keinen Schaden erleidet. Die Offenbarung vom Johannes ist für alle Gemeinden relevant gewesen. Für die Generation der ersten, für die dritte Generation der Christen kann man fast sagen. Also ich gehe davon aus, Johannes hat die Offenbarung ungefähr zwischen 90 und 100 nach Christus empfangen und aufgeschrieben. Und er greift in Bildern Ereignisse schon auf, die in der Zeit ab 60 im Römischen Reich passiert sind, Klammer auf, Klammer zu, da kann man nachvollziehen, dass die Offenbarung für diese ersten Christen besonders verständlich war. Wenn wir die Offenbarung lesen, wirkt sie befremdlich, weil so eine überschäumende Bilderflut daherkommt. Dennoch ist die Offenbarung für die Gemeinden heute genauso relevant. Man muss sich nur heute ein bisschen mehr Mühe geben, die Bilder so zu verstehen, wie sie die Gemeinden damals verstanden haben. Und um sie dann für die Gegenwart anzuwenden. Die Offenbarung ist für Gemeinden relevant, die sich in ruhigem Fahrwasser befinden. Die Offenbarung ermahnt solche Gemeinden nicht einzuschlafen, sondern für die Zeit möglicher Verfolgung bereit zu sein. Die Gemeinden, die schon in Verfolgung stehen, werden in der Offenbarung getröstet und aufgemuntert, bis zum Ende durchzuhalten. Mit dem Ausblick, dass es einmal aufhören wird. Es ist in der Offenbarung, vor allem ab Kapitel 6, dass sich eine Vision an die andere reiht. Und hier ist auch unser Einstieg heute Morgen in Offenbarung 6. Die Vision von den vier Reitern. Johannes berichtet: Dann sah ich, wie das Lamm das erste von den sieben Siegeln aufbrach. Und ich hörte, wie eine der vier mächtigen Gestalten mit Donnerstimme sagte: Komm. Ich schaute hin, da kam ein weißes Pferd. Sein Reiter hatte einen Bogen und erhielt eine Krone. Als Sieger zog er aus, um zu siegen. Dann brach das Lamm das zweite Siegel auf. Ich hörte, wie die zweite der mächtigen Gestalten sagte: Komm. Da kam ein anderes Pferd hervor, ein feuerrotes. Sein Reiter wurde ermächtigt, den Frieden von der Erde zu nehmen, damit sich die Menschen gegenseitig töteten. Dazu wurde ihm ein großes Schwert gegeben. Dann brach das Lamm das dritte Siegel auf. Ich hörte, wie die dritte der mächtigen Gestalten sagte: Komm. Ich schaute hin, da kam ein schwarzes Pferd. Sein Reiter hielt eine Waage in der Hand. Aus dem Kreis der vier mächtigen Gestalten hörte ich eine Stimme rufen: Eine Ration Weizen oder drei Rationen Gerste für den Lohn eines ganzen Tages. Nur Öl und Wein zum alten Preis. Dann brach das Lamm das vierte Siegel auf. Ich hörte, wie die vierte der mächtigen Gestalten sagte: Komm. Ich schaute hin, da kam ein leichenfarbenes Pferd. Sein Reiter hieß Tod, und die Totenwelt folgte ihm auf den Fersen. Ein Viertel der Erde wurde in ihre Macht gegeben. Durch das Schwert, durch Hunger, Seuchen und wilde Tiere sollten sie die Menschen töten. Die ersten drei Worte muss man beachten. Dann sah ich. Johannes sieht etwas in einer Vision. Er sieht etwas, das im Himmel ihm als eine Vision vorgestellt wird. Gott lässt ihn in die unsichtbare himmlische Welt blicken. Ein Symbol, ein Bild nach dem anderen sieht er dort. Der Predigttext ist sehr übersichtlich aufgebaut anhand der vier Reiter. Und auch wenn man diese vier Passagen miteinander vergleicht, läuft vieles parallel. Es ist immer von dreien die Rede. Das Lamm öffnet das Siegel. Eines von den vier mächtigen Wesen ruft, komm. Das soll heißen, eines dieser vier mächtigen Wesen ruft im Auftrag von Christus eins der Pferde mit seinem Reiter her. Komm. Darauf kommt das Pferd, darauf der Reiter, man kann sagen, auf die Bühne geritten. Das Bild von dem Lamm ist dem Leser der Offenbarung bekannt. Wir steigen ja jetzt schon in Kapitel 6 ein. In Kapitel 5 wird Christus als das Lamm beschrieben. Auch dies ist natürlich eine bildliche Redeweise. In der Offenbarung sind am laufenden Band bildliche Redeweisen. Christus wird beschrieben als Lamm mit sieben Hörnern. Jetzt sollen wir natürlich nicht denken, dass er tatsächlich als Lamm mit sieben Hörnern herumläuft, sondern er ist dort als Auferstandener. Aber es repräsentiert etwas. Der, der geschlachtet worden ist, der sich hingegeben hat, hat sieben Hörner. Er hat die Herrschaft. Er hat von Gott die Vollmacht bekommen, die Siegel zu öffnen, das heißt, Gottes Herrschaft auf der Erde zu vollenden. Er hat die Vollmacht, die Ereignisse herbeizuführen, die zur Vollendung dieser Herrschaft führen sollen. Und niemand anders. Das Lamm hat die Vollmacht. Diese vier mächtigen Wesen sind in Kapitel 4, in Offenbarung 4 eingeführt worden. Wir sind auch sind etwas eigenartige Wesen, die sind über und über mit Augen bedeckt, haben überall Augen, haben einen Adlerkopf, Stierkopf, Menschenkopf und eins noch, komme ich jetzt nicht drauf. Auch wahrscheinlich repräsentieren diese vier mächtigen Wesen die Schöpfung, dafür lege ich aber nicht meine Hand ins Feuer. Das werde ich das ein oder andere Mal sagen. Dafür lege ich nicht meine Hand ins Feuer. Manche Bilder sind eben etwas vage. Können wir nicht mehr genau nachvollziehen, was Johannes damit gemeint hat. Ungefähr die Richtung, wenn wir die kennen, reicht das auch. Die vier Siegel gehören eng zusammen und bilden gegenüber den nachfolgenden drei Siegeln, es sind ja insgesamt sieben, diese vier am Anfang bilden eine Einheit. Sie sind verbunden durch das Thema von den Reitern auf den Pferden, die angeritten kommen. Diese vier Reiter bringen allesamt Böses. Krieg, Bürgerkrieg, Hungersnot, Tod. Das ist die Reihenfolge. Die Reiter kommen auf Geheiß der vier mächtigen Gestalten. Die vier mächtigen Gestalten wiederum handeln auf Anweisung von Christus. Also Christus ist derjenige, der die vier Reiter, die Unglück auf die Erde bringen, herbeiruft. Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass Christus sie kontrolliert. Er kontrolliert jene Bösen, die Leid über die Welt bringen. Vielleicht füge ich hier noch eben etwas ein. Es ist einfach für das Verständnis der Offenbarung wichtig, dass man sich vorher die Frage stellt, wie hängen Gott und das Böse miteinander zusammen? Inwieweit kann man sagen, dass Gott im Bösen wirksam ist? Man kann auf der einen Seite es so zum Ausdruck bringen, Gott lässt das Böse zu. Die Menschen sind böse und handeln nun mal böse. Und wenn Gott diese Menschen am Leben lässt, gibt es eben Böses auf der Welt und Gott lässt es zu. Er lenkt es und leitet es. Das ist eine Herangehensweise an diese Schwierigkeit. Und da ist auch etwas Wichtiges dran. Die andere Sichtweise geht noch etwas weiter, und hier muss man natürlich vorsichtig sein, dass man nicht Gott zum Autor des Bösen macht. Dass Gott derjenige plötzlich wird, der für das Böse verantwortlich ist. Und trotzdem wird es uns hier doch sehr drastisch beschrieben, nicht wahr? Das Lamm bricht die Siegel auf. Das mächtige Wesen ruft, komm, und das Böse bricht herein. So dass am Anfang der Reihe Christus steht und als Folge davon das Böse. Hier soll zum Ausdruck gebracht werden, dass Christus souverän alles Böse in seiner Hand hält und kontrolliert, zum Wohle der Gemeinde. Die Bösen bleiben böse und sind selbst schuld und verantwortlich für das Böse, das sie tun. Und dennoch sind sie alle in der Hand Gottes. Versuchen wir uns weiter diesem Bild vom Reiter und den Pferden anzunähern. Da ist wörtlich die Rede davon, dass ein Pferd herankommt und der darauf sitzt. Der Reiter, von dem, der darauf sitzt, der darauf saß. Das ist eine Anspielung auf Kapitel 4. Da ist von Gott die Rede, als von dem, der auf dem Thron sitzt. Es wird gesagt, es war ein Thron in der Mitte und einer, der darauf saß. Der darauf saß. Das ist Gott, der Vater. Und hier die gleiche Redeweise in dem Bild von dem Pferd und den Reitern. Ein Pferd und einer, der darauf sitzt. Hier kommen im Bild Menschen, die sein wollen wie Gott, die auf der Erde ihre Herrschaft durchsetzen wollen. Diese vier Reiter symbolisieren die ganze Menschheit, die sich an Gottes Stelle setzt. Besondere Bedeutung hat der erste Reiter, da er die Reihe anfängt. Sein Pferd ist weiß. Er hat einen Bogen in der Hand und eine Krone auf dem Kopf. Als Sieger zieht er aus, um zu siegen. Das heißt, er führt Krieg und ist Sieger. Der Reiter auf dem weißen Pferd ist nicht Christus. Er ist auch nicht etwa mit einer einzigen bösen Gestalt, etwa dem Antichristen, zu identifizieren. Dieser Reiter symbolisiert die Menschheit. Er symbolisiert die Machtgier des Menschen, der, um seine Machtgier zu befriedigen, bereit ist, Krieg zu führen. So, und wenn wir uns vor Augen führen, warum gibt es auf der Erde Krieg? Ein Hauptgrund ist der, weil irgendwo immer jemand ist, der einen Machtanspruch erhebt und durchsetzen will. Sei es ein einzelner Herrscher oder sei es eine Gruppe, ein Volk, das beansprucht, dieses Land gehört uns. Oder ihr, die ihr das Land besitzt, das habt ihr von unseren Vorfahren geklaut. Das nehmen wir euch jetzt wieder weg. Und dann werden im Krieg die Kräfte gemessen. Ja, das müssen wir uns vor Augen führen. Seit es Menschen gibt, seit Kain und Abel, sind Menschen bereit, sich gegenseitig totzuschlagen, um ihre Machtansprüche durchzusetzen. Immer gibt es irgendwo Menschen, die meinen, es ist gut, wenn ich die Herrschaft habe hier auf der Erde. Es ist ein Missbrauch des Herrschaftsauftrags aus 1. Mose 1. Es ist eine Folge, wenn ein Mensch sich nicht mehr Gott unterordnet, sondern sich selber wie Gott gebärdet. Es führt zu Mord und Totschlag, zu Krieg. Klammer auf, daneben gibt es natürlich sogenannte gerechte Kriege, dass sich jemand verteidigt, wenn er angegriffen wird. Ein Volk muss sich nicht auslöschen lassen. Es darf sich wehren. Also, der Mensch kann nicht in Frieden leben, weil er sein will wie Gott. Christus aber kontrolliert den weißen Reiter. Er kontrolliert die Kriegs- und machtgierige Menschheit. Das ist das eine. Aber er lässt auch diese Sünde ihre Wirkung voll entfalten. Es ist eben nicht so, dass Christus Kriege verhindert. Es gibt Kriege. Es sterben viele, viele Menschen im Krieg. Christus lässt böse Menschen, andere Menschen, die böse sind, im Krieg umbringen. Das ist eine Art und Weise, wie er in der jetzigen Zeit seine Herrschaft ausübt. Der Reiter mit dem Bogen in der Hand, dieser Reiter auf dem weißen Pferd, hat einen Bogen in der Hand. Und dieses Bild hat bei den ersten Lesern im Römischen Reich wahrscheinlich das Bild eines sogenannten parthischen Kriegers heraufprovoziert. Die Parther waren im ersten Jahrhundert nach Christus ein Reitervolk an der Ostgrenze des Römischen Reiches. Sie waren bekannt als hervorragende Bogenschützen, die aus vollem Galopp, also auf dem Pferd sitzend, aus vollem Galopp ihr Ziel nicht verfehlten. Dafür waren sie bekannt. Und sie waren im ersten Jahrhundert eigentlich das einzige Volk, was die Römer fürchteten. Die Parther oder ehemals die Meder im Osten. Die Parther galten als kriegslüstern. Sie waren bei den Römern verschrien als Unruhestifter, die ständig den Frieden im Reich stören wollten. Vergleichbar ist dies mit unserer Situation. Wir in Mittel- und Westeuropa leben derzeit auch auf einer Insel der Seligen. Also ich zum Beispiel kenne Krieg nicht. Ich kenne ihn nur aus Geschichtsbüchern oder aus Erzählungen meines Großvaters. Es herrscht relativer Frieden und Wohlstand. Und wie die Römer damals misstrauisch nach Osten auf das Volk der Parther blickten, so beäugen wir, vor allem dann in den Nachrichten, misstrauisch irgendwelche kriegslüsternden Völker auch, blicken wir dann in Richtung Osten. Für uns ist auch der Balkan ist nicht koscher. Balkan mit dem Völkergemisch, die kommen immer mal wieder auf die Idee, Krieg anzuzetteln. Oder gehen wir noch weiter nach Osten, Nahost, Israel und Palästinenser, da sind wir schon dran gewöhnt, nee, die werden so lange Krieg führen, bis es ein Volk nicht mehr gibt, offensichtlich. Man weiß es nicht. Nehmen wir Afghanistan, nehmen wir Irak. Da meinte die derzeitige Weltmacht eingreifen zu müssen, ob mit Recht oder Unrecht, sei dahingestellt. Jetzt fragen wir uns, was macht der Iran? Will der jetzt die Atombombe bauen? Hat er schon eine? Der Russe fängt wieder an zu drohen im Osten. Aber das Bild von dem weißen Reiter, von dem kriegslüsternden weißen Reiter, ist nicht auf den Osten alleine nur zu beziehen. Das haben die Römer damals zwar schon gemacht, wir mögen das vielleicht auch machen, aber das Römische Reich galt als Reich des Frieden, die Pax Romana war ausgerufen, aber aufgerichtet und regiert wurde das Römische Reich mit dem Schwert. Völker wurden unterdrückt und wenn sie dem römischen Machtanspruch nicht untertan waren, wurden sie hingemordet. Der kriegslüsternde Reiter auf dem weißen Pferd ging auch schon von Deutschland aus und ist bis heute bei unseren Nachbarvölkern gefürchtet. Die Franzosen, vor allem die Alten, fürchten bis heute den weißen Reiter aus deutschen Landen. Machtgierig. 1870 schreiten deutsche Soldaten in Paris ein und gründen dort das Deutsche Reich. Also, das ist Weißer Reiter. Deutschland ist mitschuldig am Ersten Weltkrieg und hauptschuldig am Zweiten Weltkrieg. Christus hat dem bösen Willen der Deutschen seinen Lauf gelassen. Überall, wo Kriege entstehen, lässt Christus dem bösen Willen machtgieriger Menschen seinen Lauf. Er hat Hitler, kann man sagen, fast den Weg geebnet. Wenn man sich das Rückblick anschaut, fragt man sich, wie konnte das gehen? Dass in einer, naja, so aufstrebenden Industrienation ein einziger Mensch, ein einziger Mann, Millionen von einigermaßen gebildeten Menschen an der Nase rumpelt oder begeistern kann. Ja, wir sind da überhaupt nicht gegen gefeit. Weder unsere Vorväter noch wir selbst. Die Kriege in der Welt, in der Vergangenheit, in der Gegenwart geschehen unter der Herrschaft von Christus. Er lässt sie zu. Sie bezeugen die Verdorbenheit des menschlichen Geschlechts, das sich die Herrschaft über diese Erde anmaßt. Der Reiter auf dem weißen Pferd treibt irgendwo immer sein Unwesen. Man kann mit Fug und Recht sagen, dass Krieg die Hauptursache für gewaltsamen Tod in der Welt ist. Und das macht die große Bedeutung des ersten Reiters aus. Die drei Reiter, die auf diesen ersten folgen, hängen von ihm ab, hängen mit ihm zusammen. Das, was die folgenden drei Reiter bringen, ist zum großen Teil eine Folge vom Krieg, den der weiße Reiter in die Welt bringt. Der zweite Reiter kommt auf Geheiß wiederum von Christus, auf einem feuerroten Pferd geritten. Wir werden jetzt die Reiter etwas schneller vorüber passieren lassen. Er hat ein großes Schwert in der Hand. Dieser Reiter auf dem feuerroten Pferd symbolisiert den Bürgerkrieg, bei dem Menschen sich gegenseitig abschlachten, die eben noch verbrüdert waren. Die noch der Meinung waren, wir sind ein Volk. Wir sind ein Volk von Brüdern und Schwestern. Bürgerkrieg heißt, dann geht jeder auf jeden los. Oder ein Clan bekriegt den anderen. Auch hier ein Beispiel. Alexander der Große hat durch Kriege ein großes Reich aufgebaut. Alexander der Große, ein klassischer weißer Reiter. Als er gestorben ist, hat er vier seiner Söhne eingesetzt in vier Gebieten. Die fingen dann an, untereinander Krieg zu führen. Vier eine Folge. Krieg und dann Bürgerkrieg. Brüder haben gegeneinander Krieg geführt. Nachdem die Amerikaner im Irak einmarschiert sind, ist der Konflikt zwischen Sunniten und Schiiten aufgeflammt. Bürgerkrieg. Auch zum Teil eine Folge des Einschreitens der Amerikaner. Klammer auf, und der miserablen Planung, was sie denn danach machen. Der 30-jährige Krieg auf deutschem Boden war in großen Teilen ein Bürgerkrieg. Katholiken gegen Protestanten. Fürsten gegen Bauern. Nun, in Deutschland haben wir nun schon länger Frieden, Gott sei Dank. Der Reiter auf dem feuerroten Pferd lässt sich kaum blicken. Es gibt Mord und Totschlag in Deutschland, also Aktenzeichen XY, kann man das nachverfolgen. Aber vergleichsweise führen wir seit nunmehr 60 Jahren ein relativ ruhiges Leben in Deutschland. Das ist Grund zu großer Dankbarkeit. Aber wer sich die Politiker anschaut, der merkt, sie werden immer hilfloser, dieses Land zu regieren. Das hängt nicht nur damit zusammen, dass die alle blöd sind. Es hängt auch damit zusammen, dass dieses Land immer unregierbarer wird. Jeder erhebt Ansprüche an den Staat. Der Staat ist der große Papa, der uns alle versorgen muss. Unter der Oberfläche schwelt auch in der Gesellschaft, in der wir leben, einiges, wo wir nicht wissen, was daraus wird. Eltern und Kinder entfremden sich in unserem Land. Steht noch gar nicht fest, wie wir in 20 Jahren mit den Alten umgehen werden. Wenn wir merken, das können wir nicht mehr bezahlen, was machen wir dann mit denen? Der Sozialstaat wird uns immer wieder vorgerechnet, so wie er jetzt ist, ist nicht mehr finanzierbar. Die Frage ist, was werden wir in Deutschland machen, wenn plötzlich Millionen von Menschen arbeitslos sind, wenn die Sozialsysteme nicht mehr greifen, wenn Hunderttausende von Menschen auf die Straßen gehen und ihr vermeintliches Recht auf Unterhalt oder Versorgung einfordern und die Politiker nur sagen können, ja, wir haben nichts, nichts da, die Kassen sind leer, haben schon 3 Billionen Schulden. Das Einzige, was hilft, wenn sich die Sozialsysteme auflösen, sind intakte Familienstrukturen. Aber wenn es die nicht mehr gibt, wenn die sich vorher schon aufgelöst haben, was dann? Ich weiß es nicht. Ich wollte nur sagen, diese 2, 3 Generationen an Frieden, die wir jetzt in Deutschland erleben durften, das ist nicht auf unsere Leistung zurückzuführen. In erster Linie, sondern auf Gottes Güte. Und dass er uns nicht unserem Bösen in der Weise hingegeben hat, wie wir es möglicherweise verdient haben. Der dritte Reiter kommt auf einem schwarzen Pferd angeritten und hält eine Waage in der Hand. Er symbolisiert den Hunger, die Hungersnot. Auch die ist hier als Folge von Krieg und Bürgerkriegen zu verstehen. Schwarz, so vielleicht nochmal zur Farbe, das zweite Pferd ist rot, eine Anspielung auf Blut. Der erste Reiter ist weiß, eine Anspielung auf ein strahlender Sieger, der die Menschen blendet. Das dritte Pferd ist schwarz. Schwarz steht für den Kummer und für die Hoffnungslosigkeit der Menschen, denen durch Krieg die Lebensgrundlagen genommen werden. Flucht und Vertreibung zum Beispiel. Wenn jemand Grund und Boden verliert, das ist hiermit inbegriffen. Und Vers 6 bezieht sich wahrscheinlich auf eine Hungersnot im Römischen Reich im Jahre 92. Ich lese Vers 6 nochmal. Aus dem Kreis der 4 mächtigen Gestalten hörte ich eine Stimme rufen, eine Ration Weizen oder 3 Rationen Gerste für den Lohn eines ganzen Tages, nur Öl und Wein zum alten Preis. Weizen und Gerste waren und sind Grundnahrungsmittel. Hier wird beschrieben, dass sie sich um ein ca. 15-faches verteuert haben. Jemand muss seinen ganzen Lohn hergeben, damit er selbst und seine Familie, wenn sie klein ist, überhaupt noch genügend zu essen bekommen. Rätselhaft ist der Nachsatz am Ende von Vers 6, der wörtlich lautet, Öl und Wein füge keinen Schaden zu. Das spielt wahrscheinlich auf einen Erlass von Kaiser Domitian an. Der wollte die Hungersnot im Jahre 92 dadurch eindämmen. Er hat einen Erlass verfügt, dass die Hälfte aller Weinberge gerodet und mit Getreide bestellt werden sollten. Das führte zu einem Aufstand unter den Weinbergbesitzern. Und der Kaiser hat diesen Erlass wieder fallen lassen. Hier kommt Gottes Souveränität in den Blick. Gott lässt die Sünde ihre Folgen entfalten und erweist menschliche Maßnahmen gegen das Gericht, welches er verfügt hat, als wirkungslos. Um Gottes Gericht abzuwenden, bedarf es nicht Schleue, sondern Buße. Das ist eine Grundbotschaft der Offenbarung. Um Gottes Gericht abzuwenden, gibt es nur ein Mittel, Buße und Umkehr. Als Christus das Lamm das vierte Siegel öffnet, kommt ein Reiter auf einem leichenfarbenen Pferd angeritten. Er hieß Tod und die Totenwelt folgte ihm auf den Fersen. Es ist ein schreckliches Bild, was hier benutzt wird. Von der Totenwelt wird hier bildlich wie von einer Person gesprochen. Die Menschen, die gestorben sind, werden von der Totenwelt aufgesucht, eingesammelt und in ihr Reich gebracht. Das ist das Bild, was hier gebraucht wird. Also da ist der Tod in der Welt und im Gefolge des Todes die Totenwelt. Die Totenwelt, hier personifiziert, sammelt die Toten ein und bringt sie an den Ort, wo nur noch Dunkel und Hoffnungslosigkeit herrscht. Die Toten werden in die Totenwelt versammelt, wo Gottes Gnade nicht mehr ist. Ein fürchterliches Bild. Die Totenwelt findet viele Menschen auf, die als Leichen umherliegen. Sie sind hingestreckt worden durch Kriege, durch Hungersnot und Seuchen. Die Totenwelt sammelt viele Menschen auf, deren Leichname schon von Aasfressern vertilgt werden. Kriege und als Folge davon Hunger und Seuchen. Im Laufe der Geschichte sind viele Menschen davon betroffen worden. In Vers 8 ist von einem Viertel der Menschheit die Rede. Diese Angabe kann man nicht auf die Goldwaage legen, wie viele letztendlich durch Krieg und all seine Folgen gestorben sind, lässt sich nur schwer erheben. Aber wahrscheinlich kann man ungefähr sagen, es ist so eine Angabe, die die Richtung zeigt. Ein Viertel der Menschen in den letzten Jahrhunderten sind nicht auf natürliche Weise gestorben, sondern durch Krieg. Und seine Folgen. Man kann natürlich jetzt positiv sagen, auf der anderen Seite gibt es also einen größeren Anteil, den Gott noch am Leben erhalten hat. Das müssen wir auch sehen, weil im Verlauf der Offenbarung wird diese Zahl dann erhöht. Bei den Posaunen kommen auch viele Menschen ums Leben. Das sind ein Drittel. Und dann kommen am Ende die Zornesschalen, Offenbarung 16, und das ist die gesamte Menschheit. Das heißt, je näher wir uns dem Zeitpunkt je näher wir dem Zeitpunkt kommen, wo Christus wiederkehrt. Wenn er wieder kommt, ist die Anzahl derer, die umkommen, 1:1. Also alle, die sich ihm dann nicht untergeordnet haben, kommen dann um. Aber jetzt ist es ein Anteil. Es mag sein, dass Christus etwas befremdlich erscheint, dass er so hart mit der Menschheit umgeht. Wie gesagt, für uns, die wir in Ruhe und Frieden leben, die wir die Mitmenschen, auch die Nichtchristen, als liebe Genossen wahrnehmen, erscheint es eher komisch, dass Christus so mit ihnen umgeht. Wir müssen uns aber hineinversetzen in die ersten Gemeinden. Die standen in der Verfolgung. Christen wurden ermordet. Und für sie war es ein Trost, dass Jesus ihnen hier zusagt, dass er die Bösen in der Hand hält, schon jetzt mit ihrer Bestrafung beginnt, als Vorlauf des jüngsten Gerichts. Für jeden gilt, sich zu Herzen zu nehmen, was von diesem Christus in Psalm 2 gesagt wird, womit ich schließe. Nehmt Vernunft an, ihr Könige, lasst euch warnen, ihr Mächtigen der Erde. Unterwerft euch dem Herrn, zittert vor ihm und jubelt ihm zu. Huldigt seinem Sohn, sonst wird er unwillig. Und es ist um euch geschehen, denn sein Zorn ist schnell entflammt. Wohl allen, die bei ihm Schutz suchen. Christus, der so befremdlich auch in dieser Welt Gericht hält, ist auch der, der uns ganz nahe ist im Wort des Evangeliums, wo jeder von uns Zuflucht findet.